Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Beim Ringen um die Macht mit Alexander Lukaschenko hofft die Opposition in Belarus auf mehr Unterstützung aus dem Ausland und den Erfolg einer neuen Proteststrategie, unser erstes Thema. Verschlüsselte Messenger-Dienste sind ein Segen für die Privatsphäre, aber ein Dorn im Auge der EU-Innenminister, die heute über einen wirksameren Kampf gegen den Terror beraten. Und wir schauen an die bosnisch-kroatische Grenze. Dort soll in dieser Woche ein großes Flüchtlingslager geschlossen werden, mit unabsehbaren Konsequenzen. Das Ziel ist seit Mitte August identisch, doch die Strategie der Opposition in Belarus hat sich geändert. Versuchten die Gegner von Machthaber Alexander Lukaschenko zunächst die Herrschaft des Präsidenten mit zentralen Massenkundgebungen zu erschüttern, ist die Opposition nun auf viele kleine Demonstrationen umgeschwenkt. Gestern machten sich allein in der Hauptstadt Minsk mehr als 100 kleine Gruppen auf den Weg. Damit soll den Sicherheitskräften die Auseinandersetzung mit den Demonstrierenden erschwert werden. Politisch bewegt hat sich der seit mehr als einem Vierteljahrhundert autokratisch regierende Lukaschenko allerdings bislang nicht. Die Opposition braucht also auch nach 18 Wochen Protest weiter Geduld und mächtige Verbündete. Und die will die Oppositionsführerin in den kommenden Tagen in der EU um sich sammeln. Die Hintergründe dazu von Sabine Adler.
Svetlana Tichanowskajas Auftritt in Berlin ist ein Statement. Mit weißem Mantel und rotem Schal trägt sie die Farben der Oppositionsfahnen, die Alexander Lukaschenko gerade im ganzen Land abräumen lässt. Bei ihren Gesprächen heute mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und im Kanzleramt wird die zurückhaltende Übersetzerin fordernder auftreten als bei ihrem ersten Deutschlandbesuch. Im Namen der demonstrierenden Landsleute möchte sie die EU dazu bringen, deutlicher Position zu beziehen und vor allem mehr Sanktionen zu verhängen.
In unserem Land blüht der Terror. Diese OMON-Einsatzkräfte sollten offiziell als Terroristen betrachtet werden. Terroristen sind nicht nur die, die um sich schießen, sondern auch die, die das ganze Land in Angst versetzen.
In die Sanktionsliste sollten nicht nur Leute aus dem Staatsapparat aufgenommen werden, sondern auch OMON-Einsatzkräfte und Polizisten mit niedrigen Rängen, die die Demonstrationen auseinandergetrieben, Leute geschlagen und gefoltert haben.
2011 gab es 850 Verhaftungen und 130 Leute auf der Sanktionsliste. Und jetzt sind es über 30.000 Verhaftungen, aber nur 60 Personen. Was macht Europa da gerade?
In Belarus hätten Freiwillige eine Datenbank eingerichtet, in der Folter und andere ungesetzliche Übergriffe bei den Protesten erfasst würden, um die Schuldigen später zu ermitteln. In Warschau bereitet unterdessen ein neu geschaffener Antikrisenstab der Exilopposition den Machtwechsel vor. Ihm gehört auch der Ex-Kulturminister und Botschafter Pavel Latuschko an. In unserem Antikrisenstab, sagt er aus Warschau, arbeiten Vertreter vom Innen- und Verteidigungsministerium, von der Generalstaatsanwaltschaft. Wir haben hochrangige Mitarbeiter des Außenministeriums im Stab, darunter 7 Botschafter und Diplomaten. Außerdem Mitarbeiter der Präsidialadministration und des Sicherheitsrates, aus dem Finanzministerium, Anwälte, Juristen, Vertreter von Parteien und gesellschaftlichen Organisationen. Der Diplomat, der zuletzt Direktor des renommiertesten Theaters in Belarus war, legte sein Amt aus Protest gegen die Gewalt des Regimes nieder. Als ehemaliger Beamter hat er immer noch gute Kontakte in Regierungskreise. Wir stützen uns auf Leute in den staatlichen Strukturen. Sie informieren uns, was aktuell in ihren Institutionen geschieht, sowohl im zivilen als auch im Polizeiapparat. Den Tag des Abgangs von Lukaschenko nennen sie im Antikrisenstab Abflugtermin. Das Gremium versteht seine Aufgabe in der Verhinderung von Chaos in der Übergangsperiode. Staat, Wirtschaft und Versorgung müssten weiter funktionieren und in spätestens 70 Tagen fänden Präsidentschaftswahlen statt. Ein Referendum, wie es Lukaschenko dem russischen Präsidenten Putin zugesagt hatte, kommt in ihren Plänen nicht vor. Solange sich Zehntausende Menschen im Gefängnis befinden, solange wie nicht ein einziges Verfahren gegen die Verbrecher an den belarussischen Demonstranten eröffnet wurde, solange die Leute entlassen werden nur aufgrund ihrer politischen Ansichten, solange in Polen, Litauen, Lettland und in der Ukraine politische Flüchtlinge aus Belarus sind, solange es keine Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gibt, sei das alles Stümperei, eine Illusion und Betrug, dem die Gesellschaft nie zustimmen werde. Die Gesellschaft sei erst dann einverstanden, wenn Lukaschenko das Amt verlasse. Svetlana Tichanowskaja, die am Mittwoch in Brüssel mit ihren Mitstreiterinnen aus dem Koordinierungsrat den Sacharow-Menschenrechtspreis entgegennehmen wird, dankt den Europäern, dass sie Lukaschenko die Anerkennung als Präsident verweigert haben. Aber sie erwartet mehr. Ihre Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Wahlsieger in den USA, darauf, dass Joe Biden die Opposition in Belarus unterstützt.
Wir glauben, dass sich Biden anschließt und vielleicht schließt sich ja dann Europa an. Aber alle warten auf den Anführer, der vorausgeht und dem sie dann viel leichter folgen können.
Die Hoffnungen ruhen also auf Washington, aber die belarussische Oppositionsführerin sammelt in den kommenden Tagen auch in den EU-Hauptstädten Unterstützung im Kampf gegen Alexander Lukaschenko, Sabine Adler berichtete. Klimapolitik, Aufbaufonds und Türkei-Sanktionen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat unter der Führung der Kanzlerin beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche deutliche Erfolge erzielt. In der Asylpolitik hatte sich das Innenminister Horst Seehofer für die Ratspräsidentschaft auch erhofft. Doch wenn in einer guten halben Stunde die EU-Innenminister das Thema in einer Videoschalte erneut aufrufen, werden auf diesem Gebiet keine zentralen Beschlüsse gefasst. Der Streit um die Verteilung von Migranten auf die Mitgliedsländer ist derzeit nicht zu lösen. Ähnlich schwierig dürfte auch ein anderes politisches Problem zu knacken sein, die Ausweitung des Antiterrorkampfes auf verschlüsselte Messenger-Dienste. Die Sicherheitsbehörden würden hier in bestimmten Fällen gerne mitlesen, aber bei der Technik gilt alles oder nichts. Aus Brüssel dazu Deutschlandfunk-Korrespondent Paul Vorreiter.
Nach einer Reihe von Terroranschlägen in der Europäischen Union ist wieder einmal eine neue Debatte über die Befugnisse von Sicherheitsbehörden entbrannt. Beim EU-Innenministertreffen im November zeigte sich Bundesinnenminister Seehofer sichtlich verärgert über Bedenkenträger.
Immer dann, wenn ein Anschlag erfolgt, dann kommt die Kritik an die Sicherheitsbehörden und die Politik. Aber oft genug verweigert man uns die entsprechenden Befugnisse. Und deshalb möchte ich alle Möglichkeiten, die es noch zur Verbesserung gibt, zur Vermeidung solcher barbarischen Akte, nochmal tief geprüft haben.
Eine solche Möglichkeit könnte sein, verschlüsselte Nachrichten, die zum Beispiel bei Diensten wie WhatsApp oder Signal versendet werden, Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Länder hatten an einer Resolution dazu gearbeitet, die im schriftlichen Verfahren zur Innenminister-Videokonferenz vorbereitet werden sollte. In dem Entwurf wird ein Regelwerk ins Auge gefasst, das zuständigen Sicherheits- und Strafjustizbehörden gezielt Zugang zu Daten eröffnen soll. Ein Widerspruch in sich, meint der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner.
Verschlüsselung kann nur für alle aufgehoben werden oder für niemanden. Es gibt nicht sozusagen den gezielten auf die gezielte Eingriff in die Verschlüsselung nur für Terroristen, sondern entweder sind alle Kommunikationen weniger sicherer oder gar keine. Deswegen sollten die Innenminister von diesen Plänen abweichen. Die Kommission sollte auf keinen Fall einen Gesetzentwurf in diese Richtung vorlegen.
Es soll keine einheitliche, vorgeschriebene technische Lösung zum Zugang verschlüsselter Daten geben, heißt es in dem Entwurf. Aber es soll ein Regelungsrahmen entwickelt werden mit der Datenwirtschaft. Die Debatte um die Entschlüsselung verschlüsselter Nachrichten steht jedenfalls erst am Anfang. Bei grenzüberschreitenden Löschanordnungen von Terrorinhalten im Internet haben sich Parlament und Rat dagegen schon geeinigt. Die Inhalte müssen von großen Plattformen innerhalb einer Stunde runtergenommen werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft will die Innenministerinnen und Minister über den Stand informieren.
Das Europäische Parlament hat sehr dafür gekämpft, dass es keine verpflichtenden Upload-Filter gibt. Auch das Löschen von terroristischen Inhalten sollte nicht dazu führen, dass die Meinungsfreiheit grundsätzlich eingeschränkt wird und dass alle Internetinhalte grundsätzlich von Upload-Filtern durchleuchtet werden. Das konnte das Parlament in den Verhandlungen mit dem Rat erreichen.
Die deutsche Ratspräsidentschaft hatte Druck gemacht, noch bis Ende dieses Jahres die Trilog-Einigung zu den Terrorinhalten hinzubekommen. Zum neuen Asyl- und Migrationspaket bleibt der durchschlagende Erfolg dagegen aus. Auch wenn die Mitgliedsländer bei Einzelaspekten einer Meinung sind, zum Beispiel der besseren Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Migranten. In Grundfragen bleibt der Dissens. Und auf den habe die deutsche Bundesregierung keine passende Antwort gefunden, kritisiert der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt.
Wenn die deutsche Bundesregierung und Horst Seehofer es ernst meinen, dass sie eben einen Neustart in der Migrationspolitik wollen, dass sie wollen, dass sich etwas tut an den Außengrenzen, Menschen nicht in Lagern wie Moria überwintern müssen, ohne dass sie auch nur beheizte Zelte haben. Wenn man die Seenotrettung im Mittelmeer will und wenn man will, dass die Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen aufhören, dann muss man eben eine Koalition der Willigen bilden und nicht das fünfte Jahr in Folge immer auf eine europäische Lösung hoffen.
Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, Ländern, die keine Migranten aufnehmen wollen, die Verantwortung für die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zu übertragen. Auch das wollen Ungarn und Polen nicht. Eine Reihe von südlichen Erstaufnahmeländern hingegen fordert mehr Solidarität ein. Ebenso gibt es Streit über die geplante Vorprüfung einer Schutzbedürftigkeit an den EU-Außengrenzen. Und so dürfte mit dem anhaltenden Asylstreit die Kirsche auf der Torte für die deutsche Ratspräsidentschaft fehlen, nachdem zuvor EU-Haushalt, Corona-Hilfspaket und Klima abgeräumt wurden. Eine mögliche Einigung ist jedoch durch mehrere Faktoren erschwert worden. Die EU-Kommission hatte ihren Vorschlag zum Asylpaket mehrfach um mehrere Monate verschoben und erst im September präsentiert. Durch eine Reihe von Terrorakten wie in Österreich oder Frankreich verschob sich auch der Fokus unter den Innenministerinnen und Ministern.
Aus Brüssel waren das Informationen von Paul Vorreiter. Kaum Fortschritte gab es in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bei der Reform der Asylpolitik. Dabei ist der Handlungsdruck groß, die Anziehungskraft der Europäischen Union auf Flüchtlinge und Migranten ist weiter hoch. Mit welchen Konsequenzen zeigt sich derzeit in einem Flüchtlingscamp in der Nähe der nordwestbosnischen Stadt Bihać? 1400 Menschen sind hier in unmittelbarer Nähe zum EU-Staat Kroatien in einem improvisierten Camp untergebracht. Doch das Lager soll noch in dieser Woche von der Internationalen Organisation für Migration aufgegeben werden. Ohne Wasser- und Stromanschluss ist es ungeeignet für den Winter. Was aus den Menschen in Bihać wird, ist völlig offen und die bosnische Politik unter Druck. Srdjan Govedarica berichtet aus Bihać.
Nein, 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 ihr seid unsere Gäste. Kafil Kaschar besteht darauf, uns einen Tee auszugeben. Und auch der Mann hinter dem Tresen der improvisierten Teestube vor dem Haupteingang zum Flüchtlingscamp Lipa winkt ab, als wir bezahlen wollen. Kafil Kaschar ist 49 Jahre alt und stammt aus Kaschmir. Er ist bereits seit 17 Monaten in Bosnien und Herzegowina und versucht von dort aus, einen Schengen-Staat zu erreichen. Bereits 15 Mal hat er es über die Grenze nach Kroatien geschafft, einmal sogar bis nach Slowenien. Jedes Mal wurde er nach Bosnien zurückgeschickt, zweimal dabei geschlagen, erzählt er. Er wird es auch wieder versuchen, sagt er, aber nicht im Winter. Es gibt hohe Berge in Kroatien und du kannst dir vorstellen, wie viel Schnee dort im Winter liegt. Das wäre Selbstmord. Wir stehen mit Kafil Kaschar seit über einem Jahr in Kontakt und treffen uns heute am Zaun, denn Journalisten dürfen Camp Lipa nicht betreten. Kafil Kaschar schützt sich vor der Kälte mit einem Schal, den er sich um den Kopf gebunden hat und erinnert an einen Schiffsbrüchigen. Er zeigt auf ein großes weißes Zelt, das er sich mit rund 500 Männern teilt und dessen Spitze hinter dem Zaun aus dem dichten Dezembernebel herausragt. Wie du siehst, sind die Zelte aus Plastik und Plastik kann das Gewicht des Schnees nicht halten. Deshalb können wir uns nicht vorstellen, dass wir in der Winter- und Schneesaison hier leben können. Etwa 25 Kilometer außerhalb der nordwestbosnischen Stadt Bihać in der Einöde gelegen, ist das Flüchtlingscamp Lipa im Frühjahr in Betrieb gegangen und es ist aktuell mit 1400 Menschen überbelegt. Vorausgegangen war ein langes politisches Hickhack um die Frage, wo Flüchtlinge und Migranten in Bosnien und Herzegowina untergebracht werden sollen. Am Ende hat sich die Regierung des Unasana-Kantons im Nordwesten des Landes durchgesetzt, die eine restriktive Politik verfolgt und Flüchtlinge und Migranten nicht in Städten unterbringen will. Die Internationale Organisation für Migration, IOM, betreibt in ganz Bosnien und Herzegowina Flüchtlingsunterkünfte. Mit dem Standort Lipa war IOM schon im Frühjahr nicht glücklich. Denn rund um das Lager gibt es keinerlei Infrastruktur. Es ist weder an das Wasser noch an das Stromnetz angeschlossen und kann nur über einen Feldweg erreicht werden, der mittlerweile einer Schlammpiste gleicht. Lipa ist bestenfalls als Sommercamp nutzbar, sagt IOM-Mitarbeiterin Natascha Junić-Omerovic. Und jetzt, nach dem Kälteeinbruch, sei das Camp praktisch kollabiert. Wir erwarten irgendeine Lösung, damit die Menschen aus Lipa und auch diejenigen, die hier im Unasana-Kanton ohne Obdach sind, menschenwürdige Unterkünfte bekommen und normal leben können. Inzwischen hat die Internationale Organisation für Migration der bosnischen Regierung eine Art Ultimatum gestellt. Am kommenden Mittwoch tagt der Ministerrat und hat das Thema auf der Agenda. Sollte keine Lösung für das Camp gefunden werden, wird IOM es aufgeben. Und das sei keineswegs ein Bluff, betont IOM-Mitarbeiterin Natascha Junić-Omerovic am Tor zu Camp Lipa. Am 16. Dezember werden wir alle nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Die Menschen werden dann obdachlos sein und die Hilfen nicht bekommen, die zu ihren Menschenrechten gehören. Auch Kafil Kaschar weiß, was am kommenden Mittwoch auf dem Spiel steht, und er scheint sich mit der Situation abgefunden zu haben. Er würde freiwillig auch anderswo hingehen, sei der Ort auch weit von der EU-Grenze entfernt, die er eigentlich überqueren möchte, sagte er mit einem Lächeln. Hauptsache warm und sicher. Wenn wir überleben, können wir es irgendwann wieder versuchen. Wenn wir hier im Schnee sterben, dann nicht.
Mit der Auflösung eines Flüchtlingslagers im Nordwesten Bosniens setzt die Internationale Organisation für Migration die bosnische Regierung unter Druck. Die Hintergründe dazu von Srđan Govedarica. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.